ARD.
Herzlich willkommen zum ARD-Interview der Woche. Mein Name ist Hans-Joachim Viehweger und ich spreche heute mit Helena Melnikow. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Hallo, Frau Melnikow.
Hallo und danke für die Einladung.
Frau Dr. Melnikow, Ihre Kinder sind noch klein. Deshalb weiß ich nicht, ob Sie schon mal gefragt haben, Mama, was machst du eigentlich? Also, was macht man so als Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer? Vielleicht schon mal als Vorbereitung, wenn Sie irgendwann mal fragen, was würden Sie Ihren Kindern antworten?
Naja, man muss es dann ja ein bisschen kindgerecht formulieren. Und ich sage dann immer, denn die fragen tatsächlich, dass ich die Firmen vertrete, die wir auch kennen aus unserem Alltag. Also zum Beispiel den Kioskbesitzer, bei dem wir vielleicht im Späti uns was holen, oder der Supermarkt, in dem wir einkaufen, oder die Firma, die unser Auto gebaut hat. Und dass wir dafür sorgen, oder ich dafür sorge, dass diese Firmen alles haben, was sie brauchen, um diese Produkte auch herzustellen, damit wir diese Produkte am Ende auch kaufen und benutzen können. Und dass das eben erfordert, sich wirklich dafür einzusetzen, weil es da viele Bedingungen braucht, damit das funktioniert und ich dafür eben auch mit vielen Leuten sprechen muss und auch mich dafür sozusagen regelmäßig einsetzen muss. Und
fragen die Kinder dann auch, ob sie dann auch mit dem Bundeskanzler sprechen?
Ja, ich glaube, das mit dem Bundeskanzler, das ist für die noch zu früh, das haben die noch nicht so drauf, aber die sagen dann immer, wer ist denn so der Chef von Deutschland oder der Chef der Wirtschaft oder die Chefin der Wirtschaft, und das versuche ich dann natürlich immer rüberzubringen.
Die Kammern, also die Industrie- und Handelskammern, genauso wie die Handwerkskammer, die sind, haben ja in Deutschland eine große Bedeutung auch für die Ausbildung. Machen Sie sich Sorgen, dass der Trend bei den Ausbildungsplätzen gerade so ein bisschen nach unten geht?
Ja, in der Tat. Das hängt mit der gesamten wirtschaftlichen Lage zusammen, die extrem besorgniserregend ist. Und wenn die Betriebe natürlich wirtschaftlich keine Perspektive sehen, dann bauen sie ihre Beschäftigtenzahlen ja insgesamt ab. Das ist ja auch das, was wir in unseren Zahlen haben. Und das betrifft dann die Ausbildungsplätze gleichermaßen. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite brauchen sie natürlich trotzdem noch gute Bewerber und sind darauf angewiesen. Und wir haben darüber hinaus natürlich den Wert der dualen Ausbildung bei uns in Deutschland an sich, der ja auch über die Grenzen hinaus bekannt ist. Und das ist so eine Gemengelage, die macht es aktuell extrem schwierig, auch für uns.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass dieser Wert der Ausbildung gar nicht mehr so unbedingt auch bei Jugendlichen ankommt. Da sagen manche, ach, ich kann locker viel Geld verdienen, auch ohne Ausbildung. Was würden Sie den jungen Leuten sagen?
Naja, dass man sich zumindest nach meiner Erfahrung schon anstrengen muss, damit das auch über einen langen Zeitraum klappt. Und ohne eine solide Ausbildung, die einem doch auch eine gewisse Substanz gibt, auch am Ende auf dem Arbeitsmarkt, mit der man gut arbeiten kann. Also kann sein, dass man ohne vielleicht ein paar Jahre klarkommt, aber auf lange Sicht wird es schwierig.
Generationen sind ja mit dem Gedanken groß geworden, unseren Kindern soll es einmal besser gehen als uns. Und irgendwie ist das weg. Und das macht ja auch was mit einer Gesellschaft, macht ja auch etwas mit der Wirtschaft.
Ja, diese Perspektive ist weg und die Wirtschaft hat aktuell eben keine gute Perspektive nach vorn. Wir haben 2 Jahre Rezession und 1 Jahr Stagnation hinter uns. Wir haben vor uns eine Wachstumsprognose nach unseren Zahlen von 1% im laufenden Jahr. Und wir sind ja nicht nur auf unserer sozusagen eigenen Insel, sondern wir messen uns ja immer im Vergleich mit anderen. Und wenn man dann rausschaut, dass zum Beispiel die Weltwirtschaft in den letzten Jahren seit 2019 um 19% gewachsen ist, oder die Länder, mit denen wir am engsten sozusagen verbandelt sind per Handel, wie die USA, die sind um 15% gewachsen. Und auch unsere Nachbarn, die ja auch ihre Schwierigkeiten haben, Frankreich, Italien, die sind um 5-6% gewachsen. Und dann schauen wir bei uns und sagen, Mensch, warum ist denn das hier so schwierig? Und wir sind um 0,2% gewachsen. Und das macht sich alles bemerkbar, das ist spürbar in den Betrieben und am Ende schlägt sich das in den Zahlen nieder. Und wenn es keine gute, positive Perspektive nach vorne gibt, dass man das Gefühl hat, man kann wachsen, hier passiert was, es geht nach vorne, ja, dann stagniert alles.
Es war aber schon vor dreiviertel Jahr, würde ich sagen, da war die Bundestagswahl, da gab es einen neuen Kanzler, es gab auch dieses Thema Schulden, was zumindest von einem Teil der Industrie ganz positiv aufgenommen worden ist. Jetzt Aufbruch, positive Stimmung. Was ist da passiert, dass innerhalb von einmal so kurzen Zeit die Stimmung wieder nach unten gekippt ist?
Naja, so kurz war die Zeit eigentlich gar nicht. Wir haben ja erst die Ankündigung gehabt, die große sozusagen Stimmungswirtschaftswende bis zum Sommer. Das war vielleicht unrealistisch, die Erwartung zu hoch gesetzt. Das konnte man nicht erfüllen. Gut, dann eben nicht. Dann der Herbst der Reform. Auch das hat sich nicht erfüllt. Jetzt haben wir bald Frühjahr. Und diejenigen, die ein bisschen näher am Apparat dran sind und in die Pipeline schauen, was denn eigentlich schon sozusagen drin ist. Und da sehen wir, dass natürlich viele Dinge, die für die Wirtschaft sehr relevant sind, wie zum Beispiel die Arbeitskosten, wo auch die Sozialabgaben reinspielen, was ein großer Standortfaktor ist, da wurde vieles in Kommissionen ausgelagert. Und diese Kommissionen, einmal Sozialstaat, Rente, Gesundheit, Pflege, die werden alle im Laufe dieses Jahres in unterschiedlichen Zeitabständen liefern. Und mit diesen Ergebnissen muss was passieren. Gleichzeitig haben wir 5 Landtagswahlen. Das heißt, dass diese Debatten um vielleicht Zumutungen, Einsparungen, die ja auch nicht schmerzlos an allen vorbeigehen werden, die laufen dann in Wahlkämpfe rein. Und das lässt natürlich auch nichts Gutes dafür ahnen, dass es da wirklich einen großen Wurf geben wird. Und gleichzeitig läuft uns die Zeit davon. Die nächste Konjunkturumfrage kommt und bei den Betrieben passiert gar nichts.
Jetzt haben Sie das Glück, in Anführungszeichen, dass Sie auf der anderen Seite sitzen, aber die Politiker stehen ja in diesem Dilemma. Das heißt eben, das Thema Lohnnebenkosten, Sie haben es angesprochen, eben über die verschiedenen Sozialversicherungsbeiträge, das drängt. Aber eben auch die Frage, niemand macht da gerne Einsparungen oder bringt womöglich sogar noch höhere Abgaben ins Spiel. Wie soll die Politik damit umgehen, ohne in Gefahr zu laufen, beispielsweise, dass das Land dann plötzlich von Extremen regiert wird?
Ich glaube, wir brauchen vor allem ein positives Bild nach vorne. Also, dass man auch weiß, wofür mache ich denn diese Anstrengung? Und dieses positive sozusagen Bild zu malen, ein wirklich gutes Zielbild auszugeben und dann das meinetwegen in Scheiben runterzuschneiden, was es bedeutet, um dahin zu kommen. Kurzfristig, mittelfristig und langfristig. Dass man einen sozusagen Plan dahinter klemmt. Man kann es auch Strategie nennen, egal. Aber dass man sagt, so, da wollen wir hin, da wollen wir wieder Anschluss finden, das ist unser Ziel und dafür erfordert es, dass wir Folgendes tun. Und dann sind die Menschen vielleicht auch zu etwas bereit, wenn wir dann eben nicht über das Klein-Klein reden, sondern über das große Ganze. Wenn man sieht, wofür man es tut und dass man sich eben mit einer positiven Zukunft beschäftigt und nicht nur mit den Problemen, die man schon seit Jahren mit sich rumschleppt.
Aber da braucht man auch eine Gemeinsamkeit der Koalitionspartner. Haben Sie Vertrauen, dass Friedrich Merz und Lars Klingbeil das zusammen hinbekommen?
Das ist die große Aufgabe, eine Mehrheit für dieses positive Bild zu finden, die am Ende alles zieht. Das ist die große Führungsaufgabe. Dafür haben wir die Regierenden gewählt.
Nehmen wir doch ein anderes Stichwort. Energiekosten. Der Staat subventioniert jetzt schon mit Milliarden. Wie soll da noch mehr draufgelegt werden, um womöglich die Energiekosten für die Unternehmen zu senken?
Ja, wir haben bei den Energiekosten tatsächlich einen Dauerschmerzpunkt. Und wir haben vor allem in der Industrie, die ja immerhin noch 20% unserer gesamten Wertschöpfung ausmacht, eine dramatische Lage, dass uns regelmäßig gemeldet wird. Die Energiekosten sind eigentlich der Hauptpunkt, warum wir hier nicht mehr wettbewerbsfähig produzieren können, warum wir ins Ausland gehen. Und was wir gleichzeitig sehen ist, also auf der einen Seite die Industrieproduktion sinkt, auch nachweislich im letzten Jahr um 1,3%. Zum Beispiel, wir haben seit 2019 rund 400.000 Arbeitsplätze alleine in der Industrie abgebaut. Das sind 400.000 Menschen ohne Job. Wir sind bei insgesamt über 3 Millionen Arbeitslosen auf Dauer. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass wir zum Beispiel in einigen Bereichen in Sachen Energie überdurchschnittlich gut performen. Also die Energieversorger beim Ausbau der erneuerbaren Energien zum Beispiel, denen geht es sehr, sehr gut. Das meldet uns auch die Konjunktur. Umfrage zurück. Also es gibt auch Sektoren, da klappt es, aber das betrifft eben nicht das Gros. Und da wieder eine Balance hinzukriegen und auch mehr auf Marktwirtschaft zu setzen und weniger auf staatliche Subventionierung, das ist unser Weg.
Macht Katharina Reiche da einen guten Job?
Ich glaube, Katharina Reiche hat jedenfalls den Weg eingeschlagen, was ja auch der Monitoringbericht der Regierung auch gezeigt hat, erstmal ein realistisches Lagebild zu zeichnen und dann zu sehen, wo muss ich nachsteuern. Denn wir sehen, dass wir bei der Politik, die bislang gemacht wurde, erstens die Ziele verfehlen, das heißt die Wirksamkeit, hinter der haben wir ein großes Fragezeichen. Und wir haben aber auch mittlerweile bei der Akzeptanz auch ein großes Problem, obwohl die Unternehmen sich ja sehr hohe Ziele gesetzt haben, auch Klimaneutralität in der vorgegebenen Zeit zu erreichen und da vieles für tun, geraten sie eben wirtschaftlich mittlerweile in eine solche Schieflage, dass dann am Ende die Akzeptanz der ganzen Ziele leidet. Und das ist ja auch nicht richtig.
Ich habe das Gefühl, dass in der Wirtschaft schon auch Teile sagen, wir müssen auch mal an das Ziel herangehen. Also ob man wirklich 2045 klimaneutral sein kann, ob das nicht vielleicht etwas zu ambitioniert ist.
Ja, aber das ist nicht unser Punkt. Wir sind noch beim Wie und nicht beim Ob, sondern wir sagen, das Ziel ist vorgegeben, das sind teilweise internationale Abkommen, darauf hat man sich committed. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir das schaffen wollen und vielleicht auch können, dann müssen wir uns überlegen, wie kann es denn besser klappen? Und da gibt es durchaus das eine oder andere, was man diskutieren kann. Und dafür machen wir qualifizierte Vorschläge, um einfach die Belastung von den Unternehmen zu nehmen, die Wertschöpfung im Land zu sichern und am Ende auch die Akzeptanz für das Ziel zu behalten.
Nehmen wir noch ein Thema, Steuerlast. Fast jeder will ja entlastet werden. Auch die Parteien sprechen gerne von Entlastungen. Aber gleichzeitig kämpft Finanzminister Klingbeil trotz gigantischer Verschuldung ja mit Milliardenlöchern in den kommenden Jahren. Jetzt redet er inzwischen mehr von Steuererhöhungen. Ist es da nicht ehrlicher zu sagen, ja, also ohne höhere Steuern wird es auf Dauer nicht gehen?
Ich glaube, es wäre viel mehr richtig zu sagen, ohne höheres Wirtschaftswachstum wird es auf Dauer nicht gehen. Mir wäre es viel lieber, wir würden nicht darüber reden, wo wir 2-3% Steuererhöhung herkriegen, sondern wir würden darüber reden, wo wir 2% mehr Wachstum herkriegen. Denn das ist eigentlich der Faktor, der in den Bundeshaushalt ja am meisten reinspielt. Das ist das Wirtschaftswachstum, da kommt ja das Geld am Ende her. Und das ist eben auch das, damit wir uns auch die Entwicklung der Demografie, die gesamten sozialen Dinge und auch am Ende den gesamten Haushalt leisten können.
Natürlich lässt sich Wachstum, lassen sich dafür Rahmenbedingungen machen, aber Wachstum lässt sich ja nicht einfach quasi verordnen. Insofern ist Politik ja auch die Suche nach einem Kompromiss, sage ich jetzt mal, zwischen den verschiedenen Ansätzen, die jetzt in der Bundesregierung sind. Können Sie sich nicht vorstellen, dass in irgendeiner Weise eben verschiedene Maßnahmen zusammenkommen, zum Beispiel Entlastungen bei den Lohnnebenkosten, bei den Sozialversicherungen und auf der anderen Seite eben tatsächlich auch höhere Steuern für Reiche in Deutschland stehen?
Ich glaube, wir müssen vielleicht auch mal darüber reden, was eigentlich möglich ist, ohne gleich die Debatte komplett zuzuspitzen. Und dann am Ende vielleicht auch bestimmte Parteien gegeneinander auszuspielen. Arm gegen Reich, Arbeitgeber gegen Arbeitnehmer und all diese Kampfpolarisierung, die können wir eigentlich nicht gebrauchen. Was wir brauchen ist, dass wir uns wirklich unterhaken. Und es gibt so viele Maßnahmen, wo man sagt, da könnte man mal anfangen, ohne sich über sozusagen andere Dinge zu zerstreiten. Ich kann Ihnen ein paar nennen im Bereich Arbeitskosten und Sozialstaat. Zum Beispiel das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Oder die Aktivrente, die ja beschlossen ist, auszuweiten für auch für Selbstständige. Oder am Ende zum Beispiel eine wöchentliche statt eine tägliche Höchstarbeitszeit einzuführen für flexibles Arbeiten. Und davon gibt es viele Beispiele, die sind nicht auf dieser sozusagen Debatteneskalationsstufe, wie einige andere Vorschläge geführt werden. Und da wünschten wir uns, dass man da einfach mal handwerklich schon mal anfängt. Da wäre schon viel, viel gewonnen. Und dann laufen wir auch nicht in so überhitzte Debatten rein und machen aber etwas, was bei den Betrieben ankommt und dann eben vielleicht auch für Zuversicht und einen positiven Blick nach vorne sorgt.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit Helena Melnikow. Sie ist Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Frau Dr. Melnikow, Sie haben ja eine spannende Vita, sind in der ehemaligen Sowjetrepublik Usbekistan geboren und aufgewachsen. 1990 ist Ihre Familie dann in die Bundesrepublik übergesiedelt. Das ist jetzt lange her, klar. Haben Sie noch eine Erinnerung, wie das war, in das für Sie doch fremde Land Deutschland zu kommen, zumal in dieser Umbruchphase der Wiedervereinigung?
Ja, selbstverständlich. Das ist etwas, was ich glaube, jeden Menschen prägt, der so etwas mal erlebt hat, wenn er irgendwo mal komplett neu und zwar wirklich bei 0,0 starten muss, dann ist das eine große Erfahrung im Leben, ja.
Sie haben damals noch nicht mal Deutsch gekonnt, sondern erstmal sind mit Russisch gekommen. Wie schnell haben Sie es gelernt?
Uff, das hat eine Weile gedauert. Ich war Gott sei Dank erst 8 Jahre alt, beziehungsweise bin dann 9 geworden. Und wenn man Kind ist, dann schnappt man die Dinge ja schneller auf, als wenn man schon mit zarten 40 vielleicht das Land wechselt. Und das hat bei mir, ich weiß nicht, ich nehme an, vielleicht 1-2 Jahre gedauert, dann ging das.
Die Kollegen vom Cicero haben in einem Porträt ihren Weg als 8-Jähriger ohne Deutschkenntnis in Recklinghausen, dann Abitur, Jurastudium, Promotion bis zu ihren heutigen Aufgaben als gutes Beispiel dafür genannt, was Menschen erreichen können, wenn sie den nötigen Biss haben. Nun sind nicht alle Migrationsgeschichten so erfolgreich wie die Ihre. Wem haben Sie das zu verdanken, dass Sie heute so weit oben angekommen sind?
Ich glaube, das habe ich einem guten Umfeld und auch einer guten eigenen intrinsischen Motivation zu verdanken und vielleicht auch so ein Quäntchen Mut und Glück, was es ja auch immer braucht, dass man vor allem, wenn man mit was Neuem konfrontiert wird, dass man das annimmt. Und es heißt ja immer so schön, dass man die Dinge ändert, die man ändern kann und das akzeptiert, was man nicht ändern kann. Und wenn man etwas hat, was man nicht ändern kann, dass man sich damit eben bestmöglich arrangiert. Aber das bedeutet eben auch, wenn man in kaltes Wasser geworfen wird, dass man dann flott anfängt zu schwimmen und einem dann auch irgendwann mal warm wird. Und das hat gut geklappt, aber eben, glaube ich, auch mit einer positiven Einstellung, die ich auch in meiner Familie und in meinem Umfeld auch immer so hatte.
Positive Einstellung zum Thema Bildung insbesondere.
Absolut. Ohne Bildung geht es nicht, womit wir ja am Anfang unseres Interviews wären, warum ich das auch jedem jungen Menschen nur nahelegen kann. Das ist aus meiner Sicht einfach die Substanz für alles, dass man versucht, sich möglichst breit aufzustellen, um dann damit am Ende auch im ganzen Leben, was ja Jahrzehnte bestenfalls dauert, auch möglichst viel machen zu können.
Jetzt haben Sie vor gut einem Jahr das Amt als Hauptgeschäftsführerin der DIHK übernommen, als erste Frau, das Normalste der Welt.
Für mich schon. Ich habe mir die Frage nie gestellt, aber ich bekomme diese Frage natürlich regelmäßig gestellt. Man macht einfach am Ende den Job, den man tut. Ich glaube, egal ob Mann oder Frau, man steht morgens auf und versucht, das Beste aus dem Tag zu machen und die Themen bestmöglich nach vorne zu treiben. Und da hat jeder seine Kraft und seine Motivation und ich lege alles, was ich habe, gerade da rein.
Gleichzeitig wissen Sie, Frauen sind in Führungsfunktionen in der Wirtschaft nach wie vor unterrepräsentiert. Jetzt nehmen wir mal das Positive Ihrer persönlichen Erfahrung nach. Was hilft Frauen, Karriere zu machen?
Vielleicht ein gewisses Fingerspitzengefühl, was sicherlich aber der ein oder andere Mann wahrscheinlich auch hat, aber vielleicht bei Frauen ein bisschen mehr ausgeprägt. Es hilft schon natürlich, wenn man Gefühl für eine Situation im Raum hat oder für seinen Gesprächspartner und sich auch in der Lage ist, empathisch auf die andere Person einzustellen. Gerade wenn man in einem Umfeld unterwegs ist, wo man nicht immer einer Meinung ist. Am Ende müssen wir ja immer Kompromisse finden, Mehrheiten suchen und das eben gerade mit denjenigen, die sagen, also ich habe dafür eine ganz andere Lösung. Und dann versucht man sich eben einander anzunähern. Und wenn man da eben nicht gleich auf Kampf und Konfrontation geht, sondern eher auf die sozusagen Brücke versucht zu schlagen, dann hilft das. Und das können Frauen, glaube ich, ganz gut.
Noch etwas Persönliches. Sie sind in einer Sowjetrepublik aufgewachsen. Jetzt weiß ich nicht, ob Sie, wie viele Politiker in Deutschland, vielleicht auch lange gehofft haben, dass Handel Länder verbindet. Und jetzt steht am Dienstag der 4. Jahrestag des Überfalls Russlands auf die Ukraine bevor. Sehen Sie in irgendeiner Weise eine Zukunft zwischen Deutschland, dem Westen und Russland?
Ja, da ist mittlerweile so viel kaputt gegangen, dass man sich das aktuell eigentlich nur sehr, sehr schwer vorstellen kann. Andererseits zeigt die Geschichte, dass manchmal nach vielen, vielen Jahren auch wieder eine Annäherung möglich ist. Das ist nicht nur mit Blick auf Russland so, das ist auch mit Blick auf andere Partnerschaften so, wo wir über die Jahre sehr gute Verhältnisse haben, die gerade erodieren. Und wo man ja auch hofft, dass das irgendwann in naher Zukunft wieder anders wird. Ich kann mir vorstellen, dass das mit Blick auf Russland wahrscheinlich eher länger dauern wird. Aber auch da vielleicht mit einem positiven Blick nach vorn. Am Ende werden wir uns wahrscheinlich noch viele Jahre darum bemühen müssen, dass wir möglichst viele, möglichst gute Partnerschaften weltweit, gerade in einer exportorientierten Wirtschaft wie unserer, finden und am Ende auch mit Partnern klarkommen, mit denen es vielleicht nicht immer einfach ist.
Jetzt haben Sie angesprochen, Deutschland eine exportorientierte Wirtschaft, und manche haben das so ein bisschen ja überspitzt gesagt. Wir haben lange davon gelebt, dass wir quasi die USA hatten, die haben unsere Verteidigung übernommen, und wir haben aus Russland die billige Energie bezogen und hatten China als tolles Exportland, und das alles erodiert. Wie kann sich dieses Erfolgsmodell Deutschland, das jetzt im Moment so ein bisschen auch in der Krise ist, wie kann sich das weiterentwickeln?
Ja, wir haben jetzt vielleicht festgestellt über die letzten Jahre, durch das, was Sie geschildert haben, dass wir da vielleicht zu einseitig aufgestellt waren und da vielleicht auch zu viel darauf vertraut haben, dass das für immer so bleibt. Und wenn dann die Dinge erodieren, erst das eine Standbein, dann das nächste und dann das dritte, und plötzlich sitzt man da, dann fängt man natürlich an zu rotieren. Und das bedeutet in unserem Fall, dass wir diversifizieren. Das ist ja das Wort der Stunde, Diversifikation und Resilienz. Beides hängt miteinander zusammen, und das bedeutet, dass ich mich eben nicht nur auf drei Standbeinen ausruhe, sondern mir am besten 30 sichere. Und das bedeutet dann eben die Partnerschaften in der Welt, und das sind die Freihandelsabkommen. Und deshalb ist Mercosur so wichtig, deshalb ist Indien wichtig, deshalb ist Indonesien wichtig, Malaysia, egal ob groß oder klein, jeden Partner, mit dem wir uns enger verbinden können, nicht nur politisch, sondern vor allem durch Handelsabkommen, bedeutet für uns neue Märkte, neue Absatzmärkte, aber auch neue Märkte, wo wir auch Rohstoffe importieren können. Ja, also Stichwort Verlässlichkeit und zum Beispiel China-Exportkontrollen, wo wir merken, wir sind da einfach zu abhängig, eben zu einseitig aufgestellt. Und dann muss ich schauen, wo kriege ich vielleicht noch Länder her, die diese Produkte auch haben, die ich brauche. Und wenn ich dann nicht nur auf einen angewiesen bin, sondern am besten 10 habe, ja, das ist dann am Ende nur noch gesunder Menschenverstand. Aber gerade darum müssen wir uns jetzt politisch bemühen.
Gleichzeitig wird in der Politik darüber diskutiert, dass man auf das Buy American, das wir aus den USA hören, übrigens ja auch schon aus der Zeit von Joe Biden, als es damals dieses große Konjunkturprogramm gab und das jetzt ja von Donald Trump exzessiv ausgelebt wird, reagieren sollten mit der Forderung, ja, Made in Europe, so haben es Emmanuel Macron und auch Lars Klingbeil mal gesagt. Plausibel, oder?
Das klingt erstmal gut, aber wenn man das zu Ende denkt, dann wird's schwierig. Und wir bewerten das als sehr kritisch, weil wir glauben, dass das, wenn man es eben zu Ende denkt, einen tiefen Eingriff in die unternehmerische Freiheit bedeuten könnte. Wenn man dieses Buy European umsetzt, dann geht das nur über Vorgaben. Und diese Vorgaben, die werden sehr wahrscheinlich zusätzliche Kosten für die Unternehmen verursachen. Sie werden auch für neue Bürokratie sorgen. Auch das ist schon eine Belastung, die wir eigentlich mehr als genug haben. Und sie werden, Stichwort Partnerschaften, vielleicht handelspolitische Gegenmaßnahmen unserer Partner provozieren. Das muss ich sehr gut abwägen, ob sich das alles lohnt für am Ende sozusagen ein Instrument wie Made in Europe. Wir haben die Sorge, dass das eventuell eher Struktur- oder Standortprobleme, die tiefer liegen, erst einmal nur überdeckt, am Ende nur für Belastung sorgt und auf der Habenseite wenig bringt. Ausgenommen vielleicht kritische Infrastruktur, Sicherheitsbereiche, da kann das sinnvoll sein, aber in Gros der Industrie und der Wirtschaft besser nicht.
Jetzt haben wir über viele Probleme auch gesprochen, über die Reformschwierigkeiten in Deutschland, haben jetzt angedeutet, welche Schwierigkeiten die deutsche Wirtschaft auch wegen der geopolitischen Lage, wegen den geopolitischen Veränderungen hat. Was macht Ihnen eigentlich Hoffnung?
Mir macht große Hoffnung die Substanz der Unternehmen, die wir haben. Wir haben ein richtig großes, breites, starkes Rückgrat an kleinen und mittelständischen Unternehmen, die unsere gesamte wirtschaftliche Struktur und Wertschöpfung prägen. Die deutsche Industrie besteht ja nicht nur aus dem DAX. Ja, wir haben fast 4 Millionen Unternehmen in Deutschland, und davon sind die meisten klein- und mittelständisch geprägt. Und das bedeutet aber auch, dass sie eben regional verwurzelt sind, dass sie eine Verbindung haben zu dem Standort, an dem sie sind. Die sind im Zweifel so seit Generationen da. Das heißt, die geben nicht so schnell auf, die verlagern nicht so ohne weiteres. Wir dürfen nur deren, wie soll ich sagen, Substanz und Möglichkeiten und Geduldsfaden vielleicht auch nicht überstrapazieren, denn die haben jetzt die letzten 3 Jahre extrem gelitten, und jetzt müssen wir denen wirklich Rückenwind geben. Wir haben Glück, dass wir sie haben, die sind noch da, die wollen und die können, aber jetzt müssen wir sie auch unterstützen.
Zu Gast in ARD Interview der Woche war heute Helena Melnikow, die Hauptgeschäftsführerin der Deutschen Industrie- und Handelskammer. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Wirtschaft ist viel mehr als Banken, Börse, Bilanzen.
Wirtschaft ist überall, aber was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Genau da wird's nämlich spannend.
Ich bin Anna Planken.
Und ich bin David Alf.
Wir sind die Hosts vom Plus-Minus-Podcast.
Jeden Mittwoch packen wir hier Wirtschaftsthemen an, die uns allen in unserem Alltag begegnen und bei denen es sich wirklich lohnt, genauer hinzuschauen, hinter die großen Schlagzeilen.
Wie schafft es das chinesische Amazon, Temu heißt das, so absurd billig zu sein?
Wie kriegen deutsche Autobauer die Kurve?
Ist das Homeoffice jetzt am Ende oder die Zukunft?
Oder der Traum vieler eine 4-Tage-Woche. Aber geht das für alle?
Wir bauen dabei auf die geballte Recherche-Power von Plus Minus und unseren ARD-Wirtschaftsredaktionen in Deutschland und der ganzen Welt.
Wirtschaftswissen, das euch weiterbringt. Abonniert den Kanal, damit ihr keine neue Folge verpasst.
Der Plus Minus Podcast. Jeden Mittwoch, überall da, wo es Podcasts gibt.